Hallo und willkommen bei der Podcast Father's House Paraguay. Heute spreche ich mir wieder mit Stefan Giger, der Gründer von Father's House Paraguay, das Projekt, das wir hier in Philadelphia angefangen haben. Und ich möchte alle Zuhörer herzlich willkommen heißen und herzlich willkommen, Stefan.
Ja, hallo. Herzlich willkommen auch.
Ja, also es freut mich wieder, mit dir reden zu dürfen und ich glaube, wir haben heute auch ein ganz interessantes Thema. Wir möchten noch einmal ganz kurz ein bisschen über Ostern auch reden, also der Ostersonntag und die Auferstehung von Jesus. Und danach möchten wir ein bisschen über die Details von Father's House Paraguay auch noch sprechen. Aber ganz zum Anfang möchten wir einmal mit euch zusammen beten. Stefan, würdest du das Gebet sprechen?
Ja, sehr gerne. Ja, ich danke dir, himmlischer Vater, für alle, die jetzt zuhören. Ich bete, dass sie berührt werden durch das, was wir erzählen und dass sie auch merken, es ist natürlich, das Christentum ist natürlich und auch gut zu leben. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst zu den Zuhörern, dass du Frieden schenkst und Freude schenkst beim Zuhören, dass du auch kommst mit Heilung und Wiederherstellung in den Herzen. Danke, dass du unsere Worte brauchst und dass wir geführt sind von dir. Amen.
Amen. Ja, also letztes Mal haben wir auch mit Stefan genau über Ostern gesprochen und auch wie Jesus am Kreuz für uns gelitten hatte. Aber heute ist es Sonntag, während wir dieses jetzt aufgravieren und da haben wir eine ganz andere Nachricht eigentlich bekommen, ja. Also am Freitag sah es so aus, als hätte der Tod gewonnen, aber heute haben wir eine ganz andere Sicht und eine ganz andere Nachricht, die wir jetzt verbreiten können.
Genau, es heißt ja auch, es ist die gute Botschaft, die gute Nachricht, es gibt sogar eine Bibel, die so heißt, Hoffnung für alle. Und das ist genau das Wichtige am Ostersonntag, dass wir diese Hoffnung wieder bekommen haben, nämlich durch die Auferstehung, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist. Und das war auch die erste Botschaft, die dann die Maria Magdalena bekommen hat, als sie am Grab war, am Sonntagmorgen, dass sie gesagt, die Engel zu ihr gesagt haben, was suchst du den Lebendigen bei den Toten? So, also er ist auferstanden und ist wieder Gott geworden, ganz Gott geworden. Also ist von der Position als Mensch hat er sich abgelöst und war wieder Vollgott. So.
Ja, genau. Also es ist auch ganz interessant, ja. Also so wie du schon sagtest, er ist wieder sich aufgelöst und war wieder Vollgott. Und das Interessante auch an diesem Tag ist, dass während dieser Zeit haben die Priester sich so Sorgen gemacht, dass die Jünger Jesu jetzt auch würden zum Grab gehen und die Leiche einfach stehlen, ja, und jetzt die Botschaft wollen verbreiten. Naja, die Leiche ist weg, er ist auferstanden. Aber zur gleichen Zeit steht es in der Bibel, dass die Jünger auch sich einfach in ihren Häusern versteckt und eingeschlossen hatten. Und das ist so interessant zu sehen, dass die trotzdem solche Angst hatten vor den Jüngern.
Ja, genau, es ging ja dieses Gerücht rum, das war schon bekannt und im Volk und dann auch natürlich bei den Priestern, bei den Schriftgelehrten, war das bekannt, dass Jesus gesagt hat, hey, ich werde auferstehen. Und die hatten wirklich panische Angst, dass die Jünger jetzt da Jesus rausholen. Am Schabbat durften sie ja nicht, also mussten sie ja warten eigentlich, dass sie wussten ja genau, wenn die das machen, dann wird es im Volk eine Revolution geben. Dann wird sagen, hey, dieser Jesus ist wirklich auferstanden. Also haben sie wirklich mit den Römern gesprochen und haben gesagt, ihr müsst da Wachen hinstellen. Also bei welchem Grab stellt man schon Wachen hin? Also das muss schon wirklich jemand Gefährliches sein, wenn man einen Toten bewachen muss. Also habe ich jetzt noch nie erlebt.
Naja, bis jetzt habe ich das zumindest außer dieser Geschichte, glaube ich, kenne ich das ja eigentlich auch nicht, dass man den Toten bewacht. Ja, also in Filmen kommt das öfter so heraus, wenn jetzt eine große Katastrophe oder so reinkommt, dass dann die Toten auferstehen. Aber ja, die sehen ja dann meistens auch noch ziemlich tot aus.
Ja, und das ist auch das Interessante bei den anderen Religionen. Also einen Buddha haben die wahrscheinlich auch nicht bewacht mit Soldaten oder mit der Armee, also oder sonst ein Religionsführer. Es gab vielleicht schon Grabwachen, aber nicht so in der Art. Und das Erstaunliche war ja auch, die lagen ja dort wie tot. Ja.
Ja, genau.
Weil wahrscheinlich die Engel sind aufgetaucht und bam, oder? Die hat's umgehauen. Und dass der Stein dann auch weg war, der eigentlich wahrscheinlich sehr schwer war, kann ich mir vorstellen, nicht einfach so zu heben. Der Stein war weg und Jesus auch.
Ja, genau. Also ich fand es auch so interessant, ja. Also viele von unseren Zuschauern haben den Film Auferstanden oder auf Englisch Risen auch gesehen. Und ich habe den jetzt noch einmal für ein Schulprojekt noch einmal durchgeschaut und da sagt der, also der Soldat, der eigentlich dafür zuständig war, alles zu organisieren, sagt auch, es hat mich und 7 andere Soldaten eigentlich gebraucht, um diesen Stein einfach vors Grab zu bringen, ja. Und jetzt, weil, naja, die Priester hatten ja die, in den Filmen haben die Priester den Wachen dann auch bekauft und sagten, sie sollten das und das sagen. Und jetzt möchte der herausfinden, ja, also ich habe das mit 7 anderen Soldaten gemacht. Jetzt möchtest du mir sagen, dass diese, also Jünger oder diese Nachfolger, das waren ja alles nur Fischer und so, was wir, glaube ich, unter normale Menschen würden sagen, die sind dann bis da gekommen, ihr habt nichts gemerkt, ihr habt nichts gemacht gegen diese, also ihr seid Soldaten, ja, und das sind normale Menschen. Und wir haben den Stein zu 7 da vorgerollt und jetzt möchtet ihr mich sagen, dass ihr nichts machen konntet dagegen oder dass diese Jünger irgendwie mit so einer großen Gruppe gekommen sind, dass sie den Stein und ihnen hätten können eigentlich stillhalten, dass sie nichts sagten, dass niemand das merkte, ja?
Ja, man muss auch bemerken, dass die römischen Soldaten waren sehr gute, ausgebildete Kämpfer. Also die konnte man nicht einfach so überrumpeln oder irgendwie jetzt besiegen, dass sie dann einfach so weg waren. Und ich denke auch, dass die Jünger auch so wie in einer kleinen Depression waren. Die haben sich alle zurückgezogen. Und Petrus sowieso, nach seinem Verrat hat er wahrscheinlich sehr irgendwo in einer Ecke gesessen und hat vor sich hin geweint vielleicht oder hat auch gesagt, was ist jetzt los? Mein ganzer Traum von Jesus und dem König und ich werde neben ihm sitzen, ist wie geplatzt innerhalb von ein paar Tagen. Und der war wahrscheinlich, die waren total aufgelöst. Und interessant war ja, dass die Frauen die ersten waren, die dann wieder zum Grab gingen. Und die erste Frau, die ja da war mit 2 anderen, das war ja Maria Magdalena. Und Maria Magdalena war diese Frau, die Bibel sagt, 7 Dämonen hatte. Und die hat Jesus ausgetrieben. Und sie hat ihm auch die Füße gesalbt und gewaschen. Und das war die Frau, die Jesus einfach gedient hat, weil sie so die Liebe gespürt hat von Jesus. Und sie war einer der ersten da am Grab. Und interessanterweise ist ja auch in der Bibel die Frau ja nicht so jetzt hochgestellt wie der Mann oder anders gestellt. Und genau eine Frau tritt zum leeren Grab, sieht die Römer da rumliegen vom Grabstein und sieht den Engel und sind total überrascht, was jetzt hier passiert ist. Und die Überraschung war so groß, als sie dann zurückging zu den anderen Jüngern, die so depressiv sich dann da im Raum zurückgezogen haben, die total gesagt haben, hey, was ihr da erzählt, Frauen, das kann nicht sein, oder? Und dann war natürlich eine große Überraschung da, so. Ja, ist es jetzt wirklich so?
Ja, genau. Und naja, ich weiß nicht, wie dir das gehen würde, aber wenn du jetzt einen Führer hattest oder jemand jetzt, der einfach so das Grab jetzt von der gestorben ist und jetzt das Grab von ihm leer ist, und naja, die Priester haben ja gleich gesagt, die Jünger haben die Leichen nur genommen und versteckt. Aber diese Jünger im Großen und Ganzen, kannst du dir vorstellen, was es muss gewesen sein? Also, ja, das war unser Lehrer, wir haben ihn schon mal begrabt, ja, und jetzt ist die Leiche weg. Was machen wir jetzt?
Ja. Das war ja dann erstaunlich, als er dann zu ihnen kam. Ich glaube sogar durch die Mauer steht geschrieben. Stimmt, oder? Dass er durch die Mauer gegangen ist und Da war er plötzlich wieder da. Und einige haben ihn sogar am Anfang gar nicht erkannt. Die haben so sich auf das Sichtbare konzentriert und gesagt, ja, das kann gar nicht möglich sein. Das muss der Gärtner sein oder sonst irgendjemand. Das ist nicht möglich. Das ist noch nie vorgekommen. Also ist absolut unmöglich. Und trotzdem steht er dann da vor ihnen und zeigt ihnen sogar die Wundmale. Und ein Jünger, der Thomas, Jesus hat ihn dann sogar erlaubt, dass es anfasst. Fasst es fast die Wundmale an. Und erst dann hat er geglaubt. Also es war schon einiges los bei den Jüngern. Also auch viel Zweifel da und so. Man liest das immer und denkt, die sind jetzt hurra, die sind da. Natürlich waren außer sich der Führer ist zurück, aber ich glaube, es war so wie so, okay, ist es wirklich so? Also ich denke, im Anfang war viel auch Unverständnis. So, ist das jetzt wirklich die Person? Ist es wirklich Jesus? Kann das sein? Die waren ja wahrscheinlich einfach total überrumpelt, auch von der ganzen Situation. Was machen wir jetzt? So.
Ja, das würde ich aber eigentlich auch glauben, weil, na, sagt es nicht auch, er ist mit ihnen einen langen Weg gegangen? Und
Ja.
erst als sie am Ziel angekommen, also er hat ja auch noch gefragt, also was ist hier passiert, nicht? Wovon reden die Leute alle? Und dann erklären die Jünger ihnen die ganze Geschichte und er geht einfach mit ihnen und hört sich alles an, ja? Und stell dich mal vor, du hast jetzt die Person, die eben umgebracht wurde und auferstanden ist, die ganze Geschichte erzählt, wie er alles gemacht hat. Und auf einmal merkst du, okay, das ist wirklich die Person, die neben dir geht.
Ja,
Und
das
das
ist später.
muss sich schon irgendwie komisch anfühlen, ja. Also ich habe dich deine
Ja.
Geschichte eben erzählt, ohne dass ich es wusste, dass es du warst.
Ja. Ja. Ja.
Und
Ja, es ist auch, dass dann eigentlich Jesus ihnen nochmal sich die Zeit genommen hat, ihnen nochmal wichtige Sachen über das Königreich Gottes zu sagen. Wahrscheinlich auch über den himmlischen Vater. Einfach einiges erzählt hat übers Königreich und ihnen nochmal richtig so die wichtigen Botschaften nochmal mitgegeben hat, bevor er dann auferstanden ist.
ja, genau, das ist auch so. Und was ich auch noch sehr interessant finde, also Maria Magdalena war ja die erste Person, die Jesus nach dem Tod eigentlich wieder gesehen hatte. Und wenn man ihr Leben eigentlich so anschaut, die hat ja ein, zwei, sie hatte die 7 Dämonen, aber sie war doch auch, wenn ich es nicht falsch verstanden habe, eine Prostituierte, oder?
Ja, richtig. Also sie war eigentlich ein Abschaum der Gesellschaft zu der Zeit und eigentlich die Letzte in der Reihe. Also es, ja, war wirklich so, dass die Leute eben wahrscheinlich sie gar nicht beachtet haben und von daher auch viele gezweifelt haben. Ja, wenn so eine Person so eine Nachricht bringt, kann das überhaupt stimmen? Vielleicht lügt sie ja, vielleicht ist sie einfach sonst interessiert an, dass die Leute sie beachten, aber dass so eine Person, die so verachtet ist, so eine Botschaft bringt, das war schon außergewöhnlich.
Ja, und ich finde es auch so interessant, also, und zwar, naja, ich weiß nicht, ob es auch drin schreibt, in der Bibel sagt, wie sie weitergelebt hat, aber dass Jesus sich einfach auch diese Art Personen sich genähert hatte, ja, und nicht als letztes oder jetzt irgendwo, nachdem er seine Nachfolger alle gezeigt hat oder nach er sich vor den Priestern gezeigt hatte, ja, hallo, ich bin ja wieder da, ihr habt mich gekreuzigt, aber es hat nichts gebracht, ich bin trotzdem noch hier, ja. Aber anstatt die so, also Personen, die man oft zur Seite schmeißt und sagt, naja, die, na, die hat ja sowieso nicht so ein Christenleben, die hat ja schon so viel durch, die hat solche Vergangenheit, mit der kann man sowieso schon nichts mehr machen. Das ist die Person, die Jesus sich als erstes zeigt, ja. Das ist, finde ich, immer so toll und so merkwürdig, dass es nicht jetzt, ah, die religiösten Leute, die hat Jesus sich nach dem Tod erst wieder gezeigt, um sich zu beweisen, ja, sondern, okay, für dich bin ich gestorben und für dich habe ich das Ganze durchgemacht, ja. Mit diese Leute möchte ich auch befreundet sein.
Ja, genau. Es ist wieder zum Anfang zurück, habe ich ja gesagt, es ist die gute Nachricht, es ist die Hoffnung für die Welt. Und das ist eigentlich als Ostern auch sehr ein evangelistisches Fest. Also, dass wir als Christen eigentlich auch sagen sollen, hey Welt, Hier gibt es eine Botschaft vom Kreuz und von der Auferstehung von Jesus, die sehr kraftvoll ist und verändern kann, die Leben, egal wie sie zerstört sind, total verändern kann. Und auch wird, ja, wenn sich die Person darauf einlässt. Und das ist eigentlich in den paar Tagen ist das volle Evangelium drin und die Erlösung, dass einfach diese Botschaft der Hoffnung und der Liebe und des Lichts, das muss in die Welt hinausgetragen werden.
Ja, genau. Und ich glaube, dies ist dann auch genau ein super Zeitpunkt, jetzt so ein bisschen das Thema ändern, da wir jetzt schon auch weitermachen möchten, ja, und über das Projekt auch noch reden von Fathers aus Paraguay. Wozu, ja, wozu und wieso braucht man so ein Projekt und was ist das Projekt eigentlich?
Ja, es gibt ja immer wieder viele Projekte, Missionsprojekte, Bibelschulen, Jüngerschaftsschulen. Und wir haben es einfach aufs Herz bekommen, nicht jetzt irgendwie wieder eine neue Gemeinde gründen. Es gibt gute Gemeinde hier und viele gute Versammlungen hier von Christen, gute Werke schon. Aber unsere Vision war einfach, ein Ort zu sein, wo wir wollen eigentlich Ermutigungsdienst sein. Christen ermutigen mit guten Botschaften und einfach nicht jetzt hohe Theologie vermitteln, so. Dass die Menschen merken, hey, Christ sein kann auch im Alltag ganz leicht sein. Muss nicht so schwer sein oder es ist nicht so jetzt bezogen nur auf den Sonntag, sondern das Christsein, sage ich immer, es fängt eigentlich am Montag an. So. Wenn man nicht mal mit seinen gläubigen Freunden zusammen ist, wenn man nicht mehr die schöne Zeit hat, dann kommt es darauf an, wie bist du dann als Christ, ja? Und wie verhältst du dich dann im Alltag? Wie bist du mit deinen Kindern? Wie ist der Umgang mit deiner Frau? Wie verhältst du dich mit deinen Arbeitskollegen? Und da wird sich's entscheiden. Ist das, was du am Sonntag gehört hast, nur einfach eine schöne Predigt gewesen und hast gut Gemeinschaft gehabt, sondern kannst du das umsetzen im Alltag? Und das Wort Gottes sagt ja auch, wir sollen Täter des Wortes sein, nicht nur Hörer, sondern auch Täter. Und das tut uns auch schwer eigentlich, das Ganze dann auch umzusetzen. Es ist dann auch schwierig für einen Prediger, manchmal praktische Punkte zu machen und dann zu sagen, hey, hier Leute, jetzt diese Woche ist das dran, ne? Setzt das jetzt um, oder? Oder zu sagen, hey, Leute, was hat euch gefallen und wo wollt ihr was verändern in eurem Leben? Und unsere Vision ist eigentlich, dass das Vatershaus dieser Ort ist, wo Menschen ihren Vater im Himmel einfach kennenlernen. Und das, was Jesus gemacht hat am Kreuz, und die Auferstehung, dass sie da einfach voll reinkommen und in seine Liebe reinkommen, in die Vaterliebe reinkommen und dann transformiert werden, eben verändert werden. Und merken, hey, Religion ist Christentum nicht, sondern es hat mit Beziehung zu tun, mit der Beziehung zu einem lebendigen Gott. Und wir glauben auch, dass sie ihre Bestimmung entdecken, ihre Identität in Christus, wer sie sind in Jesus, dass sie wissen, dass sie wertvoll sind, dass sie geliebt sind, dass sie eine Berufung haben, dass sie eine persönliche Berufung haben. Nicht nur der Pastor ist berufen, sondern auch jeder einzelne Christ, der mit Gott läuft. Und vor allem glaube ich auch, dass ganz auch die Kraft des Heiligen Geistes entscheidend ist, damit ein Mensch auch verändert wird und in diese Nachfolge von Jesus eintreten kann. Dass der Alltag, was ich vorher so beschrieben habe, der Alltag dann zu Hause und bei der Arbeit wirklich nachhaltig verändert wird.
Ja, genau. Also man sieht so oft, dass man sieht Christen, also wir sind hier in der Kolonie, wie wir das hier auch haben, ja. Das ist ja alles eine christliche Kolonie und alles, aber oft sieht man es nicht so richtig, dass die Leute, die auch sonntags vorne in der Kirche sitzen, dass die Montag dieselben Leute sind, ja. Das ist so, als wenn Kirche und Arbeit zwei verschiedene Sachen sind. Und wie du schon sagtest, es ist so wichtig, dass die auch zusammenkommen, dass das normale Leben auch Christentum ist. Das ist also, dass Gott nicht nur in die Gemeinde reingehört.
Genau, man redet ja auch von dem griechischen und dem hebräischen Denken. Also das Griechische ist eher so, das grenzt ab, so das ist so mehr wie soll ich sagen, das heute ist Gottesdienst und heute ist christliche Aktivität. Gibt es vielleicht noch einen Hauskreis unter der Woche, aber sonst ist das abgetrennt von dem Rest von meinem Leben. Also das, ich will sagen, das hat dann nichts mit meinem Beruf zu tun, nichts sonst mit dem, was ich sonst mache. So. Man kapselt das wie ab. Es ist wie so einzeln abgekapselt. Und hebräisches Denken ist viel ganzheitlicher. Sie sagen zum Beispiel auch, wir müssen in den ganzen Festen, da was die Juden ja immer feiern, da haben sie auch ganz viele Symbole und Sachen drin von ihrer Geschichte als Volk. Und das wiederholen sie immer wieder. Und mit dem leben sie auch. Also das ist wie in ihrem Leben drin integriert. Und manchmal denke ich so, als Christ denken wir so eben wie ich gesagt habe, so abgekapselt. Jetzt ist Hauskreis, jetzt ist Versammlung, jetzt ist Gebetsabend. Aber es ist so wie, ich glaube, Gott sehnt sich danach nach einem Volk, was 24 Stunden, 7 Tage lang sich nach ihm sehnt und sagt, wir wollen mit dir zusammen sein, wir wollen das Christsein leben, wo es geht. So. Und das hat mit dieser Beziehung zu tun, dann auch mit Jesus. Ja. Ist die echt, ist die gut? Oder ist es so, dass ich das einfach glaube, weil es meine Eltern geglaubt haben, weil es mir sozusagen in die Krippe gelegt wurde oder in Geburtsbeet, ich bin auf die Welt gekommen, so ich bin jetzt halt Christ. Oder was verändert? Was verändert, wenn Jesus was zu dir sagt? Dich auffordert, geh mal neue Wege zum Beispiel.
Ja, genau. Ich finde es auch so interessant. Vor einiger Zeit habe ich irgendwo einen Pastor auch von hier gehört und der hat gesagt, also viele Leute begreifen es noch nicht, dass also das Christentum oder gerettet sein, ja, das ist nicht vererblich. Das muss jede Person sich selber entscheiden und selber die Entscheidung treffen, dass sie das möchten. Das fand ich so cool, wie der das auch gesagt. Also ja, wenn die Eltern ersterben, ja, dann erben ja wir oft vielleicht ein bisschen Geld, noch ein Haus und so Sachen. Aber wir müssen unseren eigenen Glaube aufbauen. Und wir können jetzt nicht hoffen, dass, meine Eltern waren jetzt Christen. Oh, das wird sich übererben zu mir auch noch. Deswegen bin ich auch Christ, ja.
Ja. Jede Generation braucht eine Berührung, eine himmlische Berührung von Gott. Man muss so diese Mose-Erfahrung haben, was einen berührt und wo man merkt, hey, es geht jetzt nicht mehr um den Glauben von meinen Eltern, sondern es geht jetzt um meinen persönlichen Glauben. Ich und Jesus. So. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das wie unterscheiden auch. Es ist gut, dass wir diesen Glauben der Eltern haben, die viel für uns gebetet haben, die viel uns getragen haben in Christus und uns diese Werte weitergegeben haben. Ich sehe es ja auch bei meinen Kindern jetzt, wie wichtig das ist, dass ich ihnen diese christlichen Werte auch weitergebe und mit ihnen Bibel studiere, mit ihnen Bibel lese, mit ihnen Bibel spiele, theatralisch. Heute haben wir zum Beispiel die Kreuzigung gespielt und die Auferstehung. Und dann kommen die Kinder rein, dann sind sie drin, merken sie plötzlich, hey, das hat was mit mir zu tun. Das Evangelium, Jesus hat was mit mir in meinem Leben zu tun. Und ich sage ihnen auch immer wieder, du musst dich für Jesus entscheiden, das ist deine Entscheidung. Und da können wir die Kinder ja nicht, das ist ein anderes Thema nochmal, Familie und Glaube, das würden wir dann auch gerne mal thematisieren. Da können wir die Kinder nicht irgendwas reindrücken, nur weil es unser Glaube ist, sondern sie müssen selber diesen Jesus erfahren.
Ja, das stimmt. Diese letzten Zeiten habe ich ziemlich viel wieder in meine Kirche von Kanada auch gehört. Die haben auch eine sehr gute Online-Kirche, ja. Und das ging ja dann auch über Osterzeit. Jetzt kommt ja auch das Abendmahl. Und ich fand es ganz toll und ganz interessant, wie dieser Pastor es einfach auch die Kinder mit reingezogen haben. Weil als Mennonit bin ich aufgewachsen, dass wir als Kinder, wir kriegen nicht wirklich mit, was ist jetzt das Abendmahl, ja? Oder ich weiß von meiner Mutter, sie sagte auch, sie mussten immer rausgehen, wenn die älteren Leute jetzt das Abendmahl genommen haben. Und dieser Pastor, der hat einfach, ja, klar, willst dir deine Kinder jetzt nicht unbedingt Wein geben, weil die so klein sind. Aber er hat dann einfach einen Becher mit Wasser und ein Stück Brot genommen und er hat ihnen das erklärt auf eine Weise, dass sie es auch verstehen konnten. War ja jetzt ziemlich einfach, das erklärt jetzt nicht so ganz theologisch, als wir das verstehen würden. Aber in einer Form, wie Jesus ihnen liebt und das, was Jesus für ihnen durchgemacht hat und wieso wir das machen, ja. Und das war jetzt nicht, okay, die Kinder sind zu klein, die verstehen das noch nicht. Oder, ja, die Kinder, die können erst, wenn sie größer sind, das Abendmahl verstehen. Sondern er hat es von klein an, hat er ihnen das schon gelernt und gesagt, wieso sie das machen.
Genau, das heißt ja auch, werdet wie die Kinder, hat Jesus gesagt, also glaubt wie die Kinder. Und das ist ja auch das Einmalige, dass das Evangelium einfach zu verstehen ist für jedermann, auch für Leute, die Analphabeten sind, einfache Leute und eben auch Kindern. Dass die Botschaft eigentlich einfach ist und unsere Kinder haben das schon sehr früh verstanden, um was es geht. Ich habe dann einmal zwei Stühle aufgestellt und habe mich dazwischen gestellt, so habe wie ein Kreuz gemacht mit meinen Armen und habe gesagt, schau mal, wir haben ein Problem. Da auf einem Stuhl ist Gott und auf dem anderen Stuhl sind wir und da gibt es eine Kluft zwischen uns, eine Schlucht und wir können nicht zu Gott und wir haben ein Problem, wir können da nicht rüber. Was brauchen wir denn da? Dann hat dann auch mein Sohn da hat dann auch gesagt, ja, da braucht es eine Brücke, dass man rüberkommt. Und ich habe mich dann da hingestellt, meine Arme ausgestreckt von einem Stuhl zum anderen und habe gesagt, schau mal, wie es aussieht. Das sieht wie ein Kreuz aus. Ich stehe jetzt da eigentlich wie Jesus am Kreuz und das gibt diese Brücke. Und Jesus ist zur Brücke geworden. Er hat auch gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Und die Kinder haben das sofort verstanden. Ah, Jesus ist die Brücke, super. Zu Gott, zum Vater. Also er ist Zugang. Und das wissen die heute noch. Die sagen auch jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, ja, Jesus ist die Brücke. Ist klar. Ja. Und im Abendmahl ist das Evangelium drin. Ja. Also es ist schon interessant, dass die Kinder das schon wirklich sehr früh verstehen und mit ihrem einfachen Glauben uns dann manchmal Sachen erklären, wo wir sagen, ach, jetzt hat Gott durch die Kinder geredet zu uns, das ist toll.
Ja, genau. Und ich finde es auch so cool. Also für die Leute, die unseren Video noch nicht gesehen haben, worüber unser Projekt ist, auf unserer Facebook-Seite kann man es finden. Unsere Facebook-Seite ist at Father's House Paraguay auf Facebook, ja. Und da kann man diesen Video auch finden und da sagt Stefan es auch. Es soll ein Ort sein, wo Familien und auch wo Kinder kommen können, um ihre Beziehung mit Gott aufzubauen. Und ich glaube, es wird ein super toller Platz werden. Ich freue mich eigentlich schon sehr für, was Gott alles machen wird, auch durch Stefan und Christiane und alle anderen, die im Team sind. Und ich freue mich auch schon sehr mit allem, was ich mithelfen kann, mit diesem Podcast und ich glaube, mit noch ein paar andere technische Sachen auch noch. Aber eins von unseren nächsten Plänen ist ja eigentlich, ein bisschen eine Halle zu bauen. Könntest du uns darüber auch noch ein bisschen etliche Sachen sagen?
Ja, also eine Halle ist vielleicht das falsche Wort. Ich habe da, glaube ich, im Video auch Halle gesagt. Es soll mehr also ein Mehrzweckraum werden, der benutzt werden kann von uns für kleinere Seminare, für kleinere Jüngerschaftsgruppen, unser Traum ist eigentlich auch, dass wir da Übernachtungen für kleinere Gruppe anbieten können, dass man da auch kochen kann, also eine Art Gemeinschaftszentrum und wo man einfach zusammenkommen kann als Christen, Gott anbeten kann, dass wir zusammen Gott noch mehr entdecken, Hunger haben nach ihm, zusammen Worship machen und einfach auch die Gaben entdecken voneinander, die Gaben ausgraben und auch nicht so in die Position kommen von ich brauche jetzt was von dir, gib's mir, sondern dass es ein Miteinander geben wird und ein Geben und ein Nehmen. So, ein jeder hat etwas, das steht ja auch schon in der Bibel, Einer hat einen Psalm, einer hat ein Lied. Und ich glaube auch ganz stark, dass auch Kreativität ganz viel im Reich Gottes drin ist oder in den Leuten drin ist, in Christen, die noch viel zu wenig auch raus kann. So. Und ich träume davon, dass wir da auch schöne Bilder malen und für Gott und einfach kreativ sind und auch anders Christsein, einfach auch anders und frei leben als in engen Rahmen. So. Was auch wichtig ist, dass wir das können, dass wir auch wie erleben, wie Kinder aufblühen und junge Erwachsene wieder aufblühen und Berufung erfahren und rausgehen dann in die Welt wieder. Ja.
Ja, genau. Also ja, das hört sich eigentlich ganz interessant an. Freue mich auch schon sehr, das Ganze zu sehen. Und ja, ich weiß, jetzt gibt's auch viele Leute, die denken sich bestimmt, ah ja, das ist ja Gemeinden, Christentum. Ja, ich hab's schon probiert. Ich war schon mal in einer Gemeinde und ist nicht ganz so gelaufen, wie ich mich's vorgestellt habe, oder ist vielleicht sogar schlimm gelaufen, ja. Also diese Leute, die vielleicht jetzt im Moment nichts mehr von Kirchen wissen wollen oder so Gemeinden im Generellen, dürfen die auch kommen oder ist das eher so ein bisschen, dass die dann nicht lieber nicht kommen sollten oder wie ist es damit?
Also das unser Titel, also unser Vaters Haus Paraguay heißt ja auch Vaters Haus und ich denke da an die Geschichte zurück vom Vater, der auf seinen Sohn gewartet hat, der weggelaufen ist vom Vaters Haus. Und er hat auf ihn gewartet und der verlorene Sohn, die Geschichte vom verlorenen Sohn, die meisten von uns kennen, die sind dann auch zurückgekommen zum Vater und haben da wieder Annahme, Liebe, Identität und Heimat gefunden. Der Vater hat sie wieder aufgenommen. Und ich denke, dass es auch so ein solcher Ort sein soll, nicht jetzt um den Frust auszuleben über die Gemeinden, sondern zu sagen, okay, es geht jetzt um mich, um mein Leben, um meine persönliche Beziehung zu Jesus. Und wir möchten nicht eine Gemeinde werden, das muss ich nochmal sagen, sondern wir wollen ein Ermutigungsdienst sein, um die Leute zu stärken. Aber auch das Ziel ist auch wieder, die Leute in die Gemeinde zu senden oder sie zu ermutigen, geht dahin, seid da ein Licht, seid da ein Salz für andere. Und diese Leute sind auch sehr willkommen. Die Leute, die sagen, ich brauche einfach auch mal was anderes, ich muss was anderes sehen, aber wir möchten sie ermutigen, auch diese Gemeinschaft nachher wieder zu suchen in den Gemeinden.
Ja, ja, das finde ich eigentlich sehr toll, auch wie du schon sagtest, wir möchten nicht eine Gemeinde sein, sondern ein Ort, wo man sich zusammentreffen kann und sich zu ermutigen, ja. Und ich finde es auch wichtig, wie du schon sagtest, es ist wichtig, zu einer Gemeinde zuzugehören. Aber ich weiß auch von persönlichen Erfahrungen, dass es kostet oft, ja. Manchmal ist man schon in eins, zwei oder vielleicht schon mehrere Gemeinden gewesen und ja, man ist vielleicht nicht so behandelt worden, als man sich das jetzt biblisch vorstellt oder vielleicht ist es auch wirklich gegen der Bibel gewesen, ja. Aber dass es hier ein Platz kann sein, dass wir hier auch Leute ermutigen können, dass wir hier Gemeinden mit ihnen zusammen suchen können, wenn das auch eine Sache ist, was sie brauchen. Und die einfach wieder aufzubauen und auch nicht den Weg mit Jesus einfach jetzt nur so sein zu lassen. Ja, weil ich weiß, ich persönlich, wenn eine Gemeinde wirklich richtig funktioniert und wenn man jetzt wirklich für Gott lebt, dann geht's auch gut. Manchmal hat man vielleicht so das Denken, ich muss jetzt alles aufgeben, was mir gut geht, um Jesus zu dienen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen ein falsches Bild oft. Also, weil ich weiß, ich mag sehr viel mit Video arbeiten, mit technischen Arbeiten und persönlich, ich liebe es, mit diesen Diensten noch in der Gemeinde zu dienen, ja? Ja. Und wenn man dann ein Team hat, wo man zusammen lachen und auch zusammen spielen kann und zusammen diese Sachen machen, dann kriegt man irgendwie eine Freude, die man sonst nicht bekommen kann und es macht wirklich Spaß. Es ist ja zwar, ich gebe was Weltliches vielleicht auf, aber das ist jetzt nicht, dass ich alles, was, sagen wir mal, alles, was mir nicht Spaß macht, dass ich das jetzt machen muss, wenn ich Gott dienen möchte. Ich kann trotzdem Sachen machen, die mich wirklich Spaß machen, um Gott zu dienen.
Ja, ja. Ich sage auch immer, Gott ist kein Spaßverderber. Also Der will eigentlich nicht Kirchbank wärmer oder Sitzbank wärmer oder Gemeindemitglieder, sondern er will dich mit den ganzen Gaben und Freuden und Leidenschaften für jetzt bei dir bei Technik oder für Kunst oder für das, was Gott in dich hineingelegt hat. Unsere Tochter fängt jetzt an zu tanzen. Wir ermutigen sie, tanze, tanze, lebe das aus. Unser Sohn, der ist sehr gut im Schlagzeug. Also er schlägt überall rum auf der Bibel und auf dem Tisch und überall macht er Taktschläge und wir sagen, so, es ist gut, mach das, mach das für Gott, ja. Und so ist es ganz spannend, einfach auch in dem anderen zu sehen. Es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt einfach die Gemeinde füllen, damit sie voll ist. Und da haben wir jetzt besonders in der Zeit nochmal eine neue Erfahrung mit der Corona-Zeit, dass wir merken, okay, jeder sitzt zu Hause, der Pastor auch, die Lobpreisband ist auch zu Hause. Was machen wir jetzt? Ja, jetzt sind mal alle Christen sind mal, sagen ich, in Zwangspause. Ist dann auch noch Gemeinde oder ist nicht mehr Gemeinde? Und wir sagen, okay, wir haben das gelernt als kleine Familie können wir genauso auch einen kleinen Gottesdienst feiern. Mit den ganzen Sachen, die in einem Gottesdienst auch vorkommen. Also Lieder singen, Bibeltext zusammen studieren und miteinander beten, füreinander beten, für andere beten. Und das funktioniert sehr gut. Also das ist nicht schwierig. Ja, es braucht keinen Pastor dazu.
Ja, genau.
Also ich bin nicht gegen Pastoren. Ich habe auch eine Bibelschule absolviert. Genau. Also es ist gut, dass es Gemeinde und Pastoren gibt.
Ja, ich glaube, es ist sogar wichtig, dass es die Gemeinden und Pastoren gibt, damit man sich alle
Ja.
zusammen irgendwo kann. Also, dass man einen Leiter hat, dem man folgen kann auch. Also Leute haben, die dich lernen können und sagen können, okay, das ist jetzt, wie die Bibel das erklärt und so verschiedene Sachen. Aber ich glaube nicht, dass jetzt der Pastor eigentlich der Einzige ist, der jetzt Leute zu Jüngern machen kann oder der jetzt Leute zu Christus bringen kann. Und was ich glaube, ja, es ist trotzdem wichtig jetzt in dieser Zeit, dass die Pastoren sich auch bemühen. Ich weiß, sehr, sehr viele, die sind jetzt online gegangen. Ich bin in ziemlich viele Mediengruppen auch für Kirchen und so, für verschiedene Tech-Teams auf Facebook. Und jetzt hat sich erst etwas beruhigt, weil wir sind ja jetzt schon etwas länger drin, aber als der Coronavirus eintrat, so habe ich eigentlich fast so schnell, wie die Leute sich infizierten, so kamen die Fragen dann auch rein, wie können wir Online-Streaming machen? Und es war so cool zu sehen, wie viele Leute sich wirklich bemüht haben und wirklich jetzt auch einen Stream zu machen für die Leute, ja? Also nicht nur auf der Bank zu sitzen, ah ja, wir dürfen jetzt nicht zur Gemeinde oder zur Kirche, zu das Gebäude. Okay, wir sitzen dann halt mal nur auf der Bank und sehen, wo es hingeht, ja. Die haben einfach ihr Handy genommen und haben auf Facebook oder auf YouTube dann ihre Predigt ausgestrahlt und für ihre Mitglieder und ihre Schafe. Und das ist immer so cool zu sehen, wie uns man diese verschiedenen Sachen jetzt auch überwinden kann. Und zwar erst jetzt eine schwere Zeit ist. Und ich finde es auch cool. Ich habe also eins von den Podcasts von Heidi Baker von Iris Global, den du mir auch geschickt hast, zuletzt gehört. Und die sagte ja auch, jetzt ist nicht die Zeit, wo die Christen sich zurückziehen und für sich sorgen sollten. Jetzt ist die Zeit, wo die Leute es brauchen, wo wir uns können beweisen, was möchte Gott von uns, was machen wir jetzt als Christen in so einer Pandemie, wo es wirklich drauf ankommt, ja? Und ich
Ja,
weiß
genau.
Jetzt nicht genau, wie der Mann heißt, der den Podcast mit ihr gemacht hat. Er erklärte das ein bisschen so. Er war jetzt auch von der großen Konferenz in Brasilien gewesen, eins von den größten christlichen Konferenzen bisher. Und da haben sie alle ihre Schuhe genommen, in die Luft gehoben und gesagt, okay, Gott, hier sind meine Füße, ja, ich will für dich gehen. Und als sie dann alle nach Hause gefahren sind, so ist die Pandemie reingekommen, als ob Gott sagte, okay, ihr möchtet gehen, dann werde ich euch jetzt die Gelegenheit geben, was zu machen. Und auch wie Heidi Baker sagt, ja, also sie hat nicht Angst, dass ihr irgendetwas fehlen wird und zwar jetzt eine schwere Zeit ist, sondern das einfach auszuleben, wir als Christen, wir sind da für andere. Wir sollten jetzt die anderen, die Armen helfen. Und ja. nicht uns zurückziehen und so tun, als wenn Gott jetzt nichts mehr unter Kontrolle hat. Er hat jetzt auch die Kontrolle verloren. Ja, diese war jetzt irgendeine Sache, die Gott irgendwie übersehen hat und einfach nichts darüber gegen machen kann. Gott hat immer noch alles in seine Hände, ja?
Ja. Ja, ich finde auch für mich eine neue Erfahrung, Podcast zu machen, ist auch so, einfach mal Botschaft ins Land zu senden und gute Gedanken und Sachen, wie wir es leben, auch als Familie oder als Christ, einfach mal diese Botschaften ins Land zu bringen. Das Einmalige ist ja auch, wir können das kann ja überall auf der Welt gehört werden, egal wo eine Person ist. In unserem Fall muss sie natürlich Deutsch können. Aber ich bin da sehr begeistert, dass wir jetzt auch mit diesem Podcast weitermachen. Und wir haben viele Themen noch auf dem Herzen. Und einer der nächsten Themen, die wir auf dem Herzen haben, ist einfach auch über Jüngerschaft zu reden. Was ist Nachfolge? Was ist Jüngerschaft? Und da einfach mal ein bisschen tiefer reingehen, auch aus unseren Erfahrungen erzählen und aus Zeugnisse geben. Genau, das ist so mal das, was noch uns auf dem Herzen ist.
Ja, genau. Also ich freue mich auch schon wirklich sehr, jetzt dieses weiterzumachen. Ich glaube, ich selber werde auch noch viel dazu lernen und immer mehr. Naja, wenn ich mich auch so bereit mache für die verschiedenen Podcasts, dieses war jetzt wieder eine Podcast, die ziemlich schnell entschieden wurde, dass wir die jetzt für Montag wollten bereit haben. Da haben wir uns nicht viel bereit gemacht, aber ich glaube, ich werde auch ziemlich viel wachsen mit diesen ganzen Bereitmachungen und auch zuhören, was ihr zu sagen habt. Und ich freue mich schon wirklich sehr auf alles, was kommt.
Ja, danke für die Möglichkeit, die wir haben,
ja, ich Podcasts bin auch
aufzunehmen.
Ich bin auch sehr dankbar für all die Möglichkeiten, die man heutzutage schon hat. Und ja, Gott ist einfach wunderbar. Und zu sehen, was er, also auch Pastor Leon von Kanada, er sagt auch immer, die Technologie ist da, die hat Gott nicht nur für also weltliche Atheisten oder menschliche, also weltliche Menschen gemacht, ja. Also er hat jetzt nicht Flugzeuge gemacht, damit Terroristen können von Land zu Land fliegen, um Leute jetzt nur einfach Angst einzujagen, sondern er hat Flugzeuge auch gemacht, dass wir können das brauchen, um die Botschaft weiterbringen. Und ich glaube, das ist dasselbe mit Technologie. Also oft wird in den Kirchen gesagt, ah ja, also Facebook, das ist so anstrengend oder ansteckend. Auch viele werden danach süchtig und so. Und das ist einfach schlecht. Oder Instagram, ja. Das sind alles neue Sachen. Die können auch, naja, wenn man nicht aufpasst, dann kann es auch zum Schlechten werden. Aber zur gleichen Zeit, wenn man es ausnutzt, um wirklich Gottes Reich weiterzubauen, dann wird es ganz interessant, wie weit Gottes Reich kommen kann.
Ja.
Und deswegen freut mich das auch sehr, dass ich da bei euch mithelfen kann, auch mit den technischen Sachen, mit Video und auch jetzt den Podcast. Ich muss sagen, mich macht es auch ganz schön viel Spaß. Und ja, wenn ihr noch mehr davon hören möchtet, wie wird dieses ganze Projekt finanziert? Wie läuft das Ganze jetzt mit den Finanzen? Zahlt ihr alle für alles oder wie geht's damit?
Also so, es ist ein Glaubensprojekt und wir haben einfach mal gesagt, wir gehen mal aufs Wasser, auch finanziell. Wir haben dieses Grundstück gekauft, das 50 auf 100 Meter ist in Philadelphia. Und wir haben auch jetzt ein kleines Häuschen da drauf, ein Holzhäuschen. Also eine Caseta, sagt man, glaube ich, auf Spanisch. Und wir glauben einfach, dass da mal, das soll mal ein Gebetshaus sein. Wir wollen im Gebet anfangen. Das Ganze soll auch immer wieder im Gebet getragen werden. Und ich glaube einfach, dass das ein Ort sein wird, wo verschiedene Christen kommen und beten und wir einfach das Projekt da auch wie weitere Pläne kriegen vor Gott fürs Projekt. Und finanziell ist so, dass wir jetzt einfach mal selber reingegeben haben ins Projekt, aber längerfristig merken wir, es ist schön, wenn wir Unterstützung bekommen von Leuten, die sagen, hey, wir finden das gut, was ihr macht, wir wollen das unterstützen. Und wir haben jetzt schon einen Betrag bekommen aus der Schweiz, einen größeren, und das ist super. Gebetserhörung. Also einfach so eine Ermutigung, wenn Leute einfach sagen, hey, wir sehen, ihr macht da was im Glauben und wir möchten euch da auch stärken mit Finanzen und es braucht einfach auch Finanzen für das Projekt.
Ja. Ja, und wo kann man diese Spenden dann hingeben, wenn man die jetzt, wenn ich jetzt mich so fühle, ich sollte zu diesem Projekt geben oder ich möchte zu diesem Projekt geben? Wo kann ich mehr Infos kriegen über das Ganze und wo kann man spenden?
Genau, also so momentan haben wir eine Facebook-Seite, Vatershaus Paraguay. Und darauf sind alle Informationen. Wenn ihr da weitere Informationen, wir werden da euch immer informieren. Und da werde ich auch ein Konto drauf schreiben fürs Projekt, ein Projektkonto. Längerfristig glauben wir auch, dass wir dann eine eigene Homepage haben werden, wo wir dann auch diese Podcasts und Videos drauf machen können. Und da werden dann auch die Beschreibungen drauf sein. Und sonst gibt es die Möglichkeit, uns auch zu schreiben, eine E-Mail zu schreiben von fathershausparaguay@gmx.com. Da kann man uns auch erreichen per E-Mail. Und sonst, wer Alex persönlich kennt, kann ihn anfragen oder nicht uns anfragen. Ja, wir sind da in Kontakt.
Ja, genau. Also ich bin auch immer zur Verfügung, wenn jemand Fragen hat. Ihr könnt mich auch gerne fragen. Ich beantworte gerne alle Fragen, die ich jetzt weiß, schon bisher. Und wenn nicht, dann leite ich euch weiter an Stefan, wenn es zu komplizierte Fragen sind. Und ja, ich freue mich schon sehr für dieses ganze Projekt und freue mich auch schon sehr, was Gott alles wird machen. Ich glaube, es wird ein sehr tolles Projekt, besonders auch mit Jüngerschaft. Ich glaube, das ist ein großes Thema auf der ganzen Welt. Es ist oft leicht, die Bibel zu lesen, aber die wirklich auszuleben, das ist eine ganz andere Sache.
Ja.
Und damit möchte ich diesen Podcast jetzt beenden. Ich danke für alle Zuhörer. Na, ich bin fast gewöhnt zu sagen Zuschauer von Videos, aber irgendwie wird es schwierig, wenn man einen Podcast zuschauen möchte. Also danke an alle Zuhörer, die uns zuhören. Und danke auch an Stefan, der sich wieder Zeit genommen hat und um uns etliche Informationen darüber zu geben, auch über Fathers House Paraguay.
Ja, vielen Dank auch Alex fürs Interview.
Und damit sind wir am Ende angekommen. Bis nächstes Mal.